krank, aber jetzt ist nur noch meine Stimme so ein bisschen beschlagen. Die kurzen Fahrplan für die nächsten zwei Wochen. Nächste Woche wird Arthur Zimmermann hier sein und mit der Predigt dienen. Bernie hat ja sein, Familie Reim hat ja seinen, ihren Sohn bekommen, lang erwartet. Und darauf die Woche bin ich dann wieder dran. Also falls ihr euch fragt, wie das hier weitergehen soll. Die griechischen Philosophen haben ja das Denken der Menschen in vielen Bereichen bis heute geprägt. Ein großer Teil davon ist auch die Politik. Sowohl Aristoteles als auch Platon haben ein ganzes Werk über Politik geschrieben. Und eine ihrer Ideen war, dass jeder Staat aus Haushalten besteht. Und was sie damit meinten war, dass es drei grundlegende Beziehungen gibt. Und diese drei Beziehungen waren Herr und Sklave, Ehemann und Ehefrau, Eltern und Kinder. Und diese Idee wurde später auch von einem Philosophen namens Areios übernommen und somit aus dem griechischen Reich mit in das römische Reich übertragen. Dieser Areios war nämlich Lehrer vom ersten großen Kaiser Augustus. Und er hat zum Beispiel Folgendes gesagt: Der Haushalt ist wie eine kleine Stadt. Und wenn, wie es zumindest in der Regel der Fall ist, die Ehe gedeiht und die Kinder heranreifen und miteinander gepaart werden, wird ein weiterer Haushalt gegründet und so ein dritter und ein vierter und aus diesen ein Dorf und eine Stadt. Und so wie das Haus den Keim für die Stadt liefert, so liefert es auch die Verfassung, die Politik. Die Politik spiegelt also den einzelnen Haushalt wider. Das war das gängige Verständnis der gelehrten Menschen damals. Und wie dieses Miteinander zwischen Mann, Frau, Kindern und Eltern, Sklaven und Herren aussehen soll, das nannte man auch Haustafel. Nun, was passiert aber, wenn ein Königreich völlig entmachtet wird? Was passiert, wenn ein Reich völlig eingenommen wird, wenn die Könige und Herrscher entblößt werden und von einer Sekunde auf die andere jemand anderes das Sagen hat? Dann hat man plötzlich eine Situation, wo die Haustafeln absolut nicht mit dem übereinstimmen, was der eigentliche Herrscher will. Im Epheserbrief in Kapitel 1, Vers 20 bis 23 hat Paulus genau diese radikale Machtübernahme, den Triumph Gottes in Christus über die Mächte und Gewalten, die das gegenwärtige böse Zeitalter beherrschen, verkündigt. Er hat gesagt: Er, das heißt Gott, setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben. Der Versammlung, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, die alles erfüllt. Und deshalb stellt sich jetzt die Frage: Wie soll diese Versammlung, wie soll diese Gemeinde denn jetzt leben? Wie sollen die, die vorher eine gottlose Regierung wiedergespiegelt haben, jetzt leben unter dieser neuen Herrschaft? Wie sollen die Haushalte, die von einer Sekunde auf die andere plötzlich einem anderen König unterstellt sind, jetzt leben? Und genau darauf gibt Paulus uns heute eine Antwort in Epheser 5, die Verse 22 bis 33. Aber dieser ganze Abschnitt, Epheser 5, Vers 22 bis 6, Vers 9, beschreibt diese ganze Haustafel. Da beschreibt Paulus, wie Eltern und Kinder leben sollen, wie Ehemann und Ehefrau leben sollen und wie Sklaven und Herren leben sollen. Und wir werden uns heute den ersten großen Bereich anschauen, nämlich die christliche Haustafel in der Ehe. Und ihr könnt den Text gerne aufschlagen, Epheser 5, die Verse 22 bis 33. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Doch auch ihr, ein jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Ich möchte einmal kurz beten. Vater im Himmel, bitte schenke uns jetzt offene Herzen für dein Reden. Schenke uns einen demütigen Geist. Schenk, dass wir die Wahrheiten aus deinem Wort anerkennen. Und bitte schenk auch, dass meine Stimme diese Predigt mitmacht. Amen. Als erstes fängt Paulus hier mit den Frauen an. Schaut mal in Vers 22. Er sagt, dass die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen sollen. Nun eine kurze Beobachtung zu diesen Worten. Paulus redet hier nicht über den Wert von Mann und Frau, sondern von ihrer Funktion oder ihrer Rolle. Er sagt hier auch nicht, dass Frauen sich allen Männern unterordnen müssen. Da gibt es andere Stellen für, wie das im Gemeindekontext aussieht, aber hier redet er von eigenen Männern. Es geht also um die Ehe. Und die dritte Beobachtung, diese Idee ist keine Idee von Paulus. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Paulus zitiert hier in Vers 31 und 32 den Text aus 1. Mose Kapitel 2, Vers 24. Und wenn man den Schöpfungsbericht, den wir uns gerade eben durchgelesen haben, anschaut, sieht man bereits da Ordnung und Unterordnung. Gott hat zuerst Adam geschaffen. Er hat ihm den Auftrag gegeben, über die Erde zu herrschen. Er hat ihm geboten, dass er von jedem Baum essen darf, außer vom Baum der Erkenntnis. Und erst dann hat Gott ihm eine Gehilfin geschaffen. Eine Frau, die ihm zur Seite steht, die mit ihm diesen Auftrag durchführt. Und diese Formulierung, dass Eva eine Hilfe ist, eine Gehilfin ist, ist auch keine Abstufung in ihrem Wert. Schließlich wird Gott mehrmals in den Psalmen selbst als Hilfe beschrieben. Und beide wurden im Bilde Gottes geschaffen. Und dennoch gab es einen Unterschied. Es gab einen Unterschied in der Rolle zwischen Adam und Eva. Adam war das Haupt, er war der Vorsteher, während Eva seine Hilfe war. Das bedeutet also, dass selbst vor dem Sündenfall Mann und Frau zwar gleichwertig, aber nicht gleichartig waren. Selbst vor dem Sündenfall gab es Ordnung durch Unterordnung. Und das sieht man übrigens am besten daran, dass durch Adam die Sünde in die Welt gekommen ist, obwohl Eva zuerst vom Baum gegessen hat. Warum ist das so? Ganz einfach, weil Adam das Bundeshaupt gewesen ist und nicht Eva. Nachdem die Nationen also jahrtausende lang unter dem Satan versklavt waren und nach seiner verdrehten Ideologie gelebt haben, erinnert Paulus seine Leser jetzt daran, was der eigentliche ursprüngliche Auftrag, was die eigentliche Rolle von Mann und Frau vor dem Sündenfall war. Er erinnert sie daran, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll in der Ehe. Er erinnert sie daran, dass sie Christus widerspiegeln soll. Er erinnert sie daran, dass sie Christus und nicht Cäsar widerspiegeln soll. Und damit macht Paulus deutlich, dass es genau das bedeutet, weise zu wandeln. In den Versen vorher hat Paulus nämlich beschrieben, wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnert, wie wir als Licht abgesondert von der Finsternis leben sollen. Und er hat deutlich gemacht, dass wir jetzt nicht unweise, sondern weise wandeln sollen. Und wie wandeln wir weise, indem wir verständig sind, was der Wille des Herrn ist? Und er hat deutlich gemacht, dass wenn wir verständig sind, was der Wille des Herrn ist, wenn wir in dem wandeln, was er uns geboten hat, dass wir auf diese Art und Weise mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und nun knüpft Paulus direkt an diesen Worten hier an und beschreibt den Willen des Herrn. Mit anderen Worten, wenn du als Frau wissen willst, was der Wille Gottes ist, wenn du wissen willst, wie du weise und nicht unweise lebst, wenn du wissen willst, wie du mit dem Heiligen Geist erfüllt lebst, dann hast du hier eine Antwort. Indem du dich deinem eigenen Mann unterordnest. Das ist seit Tag 6 dieser Erde der offenkundige Wille Gottes. Und ich hoffe, das hilft euch zu verstehen, dass dieser Auftrag der Unterordnung kein Gericht vom Sündenfall ist oder irgendetwas damit zu tun hat, dass ihr weniger wert seid. Ganz im Gegenteil, dieser Rolle nachzukommen, ist das, wozu Gott euch bestimmt hat. Das bedeutet, es ist eine Ehre, diesen Auftrag nachzukommen. Und ja, ich bin mir völlig im Klaren, dass der Zeitgeist etwas völlig anderes behauptet. Ja, dass diese Idee aus der Mode ist. Ich bin mir völlig im Klaren, dass der moderne Mensch eine andere Vorstellung hat. Aber liebe Frauen, der moderne Mensch kann nicht mal definieren, was eine Frau ist. Der moderne Mensch behauptet, wenn er Bakterien auf dem Mond findet, dann hat er Leben gefunden, während das Baby im Mutterleib ein Zellhaufen ist. Und deshalb erinnert euch immer wieder daran, Christus hat euch aus dem Zeitlauf dieser Welt herausgerissen, als er euch lebendig gemacht hat. Du bist dem modernen Menschen keine Rechenschaft schuldig. Du bist dem modernen Menschen, der immer noch ein Sklave vom Fürsten der Gewalt der Finsternis ist und der wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, keine Rechenschaft schuldig. Im Gegenteil, du bist dem vom Zeitgeist versklavten Menschen weit überlegen. Du wurdest frei gemacht, damit du jetzt deiner von Gott gegebenen Rolle nachkommen kannst, damit du jetzt Christus, den König aller Könige, widerspiegeln kannst. Denn, schau mal, was der Text weiter sagt. Ihr sollt euch nämlich nicht euren Männern unterordnen, weil sie es auf irgendeine Art und Weise verdient haben oder weil sie in irgendeiner Art und Weise besser sind als ihr, sondern was sagt der Text? Schaut mal ganz genau hin. Ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Die meisten englischen Übersetzungen sagen hier as to the Lord. Und das passt deutlich besser. Ihr sollt euch euren eigenen Männern unterordnen, so wie dem Herrn. Und in Kapitel 6 gebraucht Paulus dieselbe Formulierung. Ist wahrscheinlich auf derselben Seite, deswegen schaut mal in Vers 7. Da redet er darüber, wie die Sklaven sich ihren eigenen Herren unterordnen sollen. Und da sagt er, Vers 7, und mit Gutwilligkeit dient als dem Herrn, dieselbe Formulierung, und nicht den Menschen. Und warum? Da ihr wisst, dass was irgendein jeder Gutes tut, er dies vom Herrn empfangen wird. Diese Formulierung als dem Herrn beschreibt also den Ansporn für die Frau, warum sie sich freiwillig und gerne ihrem eigenen Mann unterordnen möchte. Und gleichzeitig beschreibt es auch die Art und Weise, wie sie sich unterordnen soll. Sie ordnet sich dem Mann unter in erster Linie als dem Herrn. Und wenn du dir vor Augen führst, was Christus für die Gemeinde, für seine Braut getan hat, wie er sein Leben für sie gegeben hat, wie er für sie gestorben ist, als sie noch seine Feinde waren, wie er sie aus dem geistlich toten Zustand zum Leben erweckt hat. Wenn du diesen Herrn vor Augen hast, das gibt dir überhaupt den Ansporn, dass du dich zum einen Christus unterordnest und das gibt dir den Ansporn, dass du dich deinem eigenen Mann als dem Herrn unterordnest. Und weil ihr nun wisst, dass ihr so den Willen Gottes auslebt, weil ihr nun wisst, dass ihr so Christus verherrlicht, gibt euch das Ansporn, euch freiwillig unterzuordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Ja, in dem Willen Gottes zu leben und zu tun, was ihm wohlgefällt und zu wissen, was ihm wohlgefällt und ihn zu verherrlichen, das ist genau das, was einen wiedergeborenen Christen ausmacht. Und Gott hat dir, liebe Frau, durch seinen geoffenbarten Willen die Mittel und die Möglichkeit gegeben, ihn zu verherrlichen. Und dieser Wille ist, dass du dich deinem eigenen Mann unterordnest, so wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Denn schaut mal in Vers 23, Epheser 5, Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist des Leibes Heiland. Vers 24, aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. So wie wir als Gemeinde Christus unserem Haupt, dem König aller Könige, unterworfen oder unterordnet sind, ist die Frau ihrem Haupt, dem Mann, in allem unterordnet. Natürlich in allem, solange es dem Willen Gottes entspricht. Das versteht sich. Und diese Formulierung hier spricht von einer rechtskräftigen Beziehung. Wenn Paulus hier sagt, dass Christus das Haupt der Versammlung ist und der Mann das Haupt der Frau ist, dann ist das eine rechtskräftige Beziehung. Es ist also keine Frage, ob Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist das Haupt der Versammlung, weil er den Bund mit ihr geschlossen hat. Genauso ist es keine Frage, ob der Mann das Haupt der Frau ist, weil sie einen Bund geschlossen haben. Beides sind rechtskräftige Beziehungen vor Gott. Und so wie du anerkennst, dass Christus dein Herr, ich wusste schon, irgendwann mal fängt meine Stimme an zu kitzeln. Also ist alles, läuft alles nach Plan noch. So wie du anerkennst, dass Christus dein Herr ist, ist es deine Verantwortung, dass du anerkennst, dass dein Ehemann dein Haupt ist. Ja, es erfordert Unterordnung unter den Willen Gottes, dass du verstehst, dass dein Ehemann dein Vorsteher ist. Ich würde sogar sagen, und damit bin ich auch nicht alleine, aber es erfordert den Heiligen Geist, dass du diese Wahrheit vom Herzen anerkennst. Genauso wie es doch den Heiligen Geist benötigt, dass Menschen anerkennen, dass Christus der Herr ist, benötigt es den Heiligen Geist, dass Frauen diese Wahrheit in ihrem Leben zur Ehre Gottes anerkennen. Und wenn ihr das tut, passiert etwas ganz Wunderbares. Wenn ihr das auslebt, seid ihr keine Abbilder von Cäsar mehr. Ihr seid keine Abbilder von dem modernen Zeitgeist mehr, sondern ihr seid lebendige Abbilder von Christus, dem Herrn, von dem Herrn, der jedes Reich dieser Welt entblößt hat. Ihr seid keine Abbilder von gottloser Politik mehr, ihr seid keine Abbilder von einer gottlosen Gesellschaft mehr, sondern ihr spiegelt wider, was Christus für die Gemeinde getan hat. Und ihr werdet als Licht dieser Welt seinen Willen kundtun. Und so tragt ihr durch eure Unterordnung unter eure eigenen Männer dazu bei, dass Christi Königsherrschaft verkündigt wird. Nun liest man hier in dem Text aber auch, dass Christus des Leibes Heiland ist. Ihr seht also, was Christus für die Gemeinde getan hat, und ihr denkt euch, naja, Christus will ich mich ja gerne unterwerfen, aber mein Ehemann ist nicht so wie Christus. Mein Ehemann liebt mich nicht so wie Christus, der des Leibes Heiland ist. Mein Mann ist nicht meines Leibes Heiland. Und ich verstehe, dass es für Frauen manchmal sehr schwer sein kann, aber deshalb ist es so wichtig, dass Paulus hier zum einen sagt, dass die Frauen sich ihren eigenen Männern unterwerfen sollen als dem Herrn. Also damit ist die Motivation schon gegeben, weil ihr das für den Herrn tut. Zum anderen ist es aber genauso wichtig, dass Paulus zum nächsten Punkt kommt, nämlich wie die Männer ihre Frauen lieben sollen. Ab Vers 25 bis Vers 32 spricht Paulus darüber, wie die Männer ihre Frauen lieben sollen. Knapp dreimal so viel wie darüber, wie die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen sollen. Schaut mal in Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, Das ist der grundlegende Befehl hier in diesem Text. Nun, die Frage ist, wie sollen Männer denn ihre eigenen Frauen lieben? Genauso wie bei den Frauen wendet sich Paulus direkt zu Christus und sagt, wie Christus die Versammlung, die Ekklesia, das bedeutet wörtlich übersetzt, die Herausgerufenen geliebt hat. Wie Christus die Versammlung, die Herausgerufenen geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Nun, warum hat er sich für diese Braut hingegeben? Schaut mal weiter im Text. Damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Um das hier zu verstehen, müssen wir einmal einen ganz kurzen Exkurs machen, der aber extrem wichtig ist. Paulus gebraucht hier Wörter wie zum Beispiel reinigen, heiligen, Waschung. Also was hat das alles auf sich? Und der Hintergrund davon ist, es war im Alten Testament ja so, dass die Priester vorher für sich selbst Opfer bringen mussten. Sie mussten sich selbst reinigen. Sie mussten selbst abgesondert sein, damit sie überhaupt vor Gott treten können. In Hebräer 7, Vers 27 zum Beispiel werden die Priester im Alten Testament so beschrieben, dass sie zuerst für ihre eigenen Sünden Opfer bringen müssen, dann erst für die des Volkes. Und wenn ihr mal in Israel gewesen seid, ist auch ganz interessant, dann seht ihr vor dem Tempelberg extrem viele so komische Ausklinkungen. Das sind alles Becken gewesen, wo die Leute, die Pilger hingegangen sind, sich erstmal gewaschen haben. Sie mussten rein sein, sie mussten sich waschen. Und genauso mussten die Priester erstmal sich selbst waschen, sie mussten für sich selbst opfern, sie mussten sich selbst reinigen, damit sie für die Sünden des Volkes Opfer bringen konnten. Und schaut mal weiter in Vers 27, beziehungsweise vorher erstmal, hier liest man davon, dass Christus sich hingegeben hat, dass jemand eben rein, heilig und tadellos ist. Das ist, diese Wörter werden gebraucht für einen Priester. Aber für wen musste Christus sich denn jetzt hingeben? Ich meine, Christus war doch absolut sündlos. Er war ohne Makel. Christus war doch selbst Gott. Er musste kein Opfer für sich selbst bringen, oder? Was hat das also auf sich? Und jetzt schaut mal in Vers 27. Damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte. Die Versammlung, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Christus hat sich selbst hingegeben, nicht damit er selbst, sondern damit sie, das heißt seine Braut, heilig, rein und untadelig ist. Was bedeutet das also im Umkehrschluss? Das bedeutet, dass die Gemeinde vorher unheilig, schmutzig und untadelig war, oder? Ist doch logisch. Das bedeutet das. Mit anderen Worten, Christus hat sich für die Gemeinde hingegeben, als wir noch seine Feinde waren. Römer 6 oder Römer 5. Römer 5. Römer 5. Als wir noch seine Feinde waren, hat Christus sich für uns hingegeben. Als es absolut nichts Liebenswürdiges an uns gab. Als es nichts Liebenswürdiges an der Braut gab, hat er sich für die Braut hingegeben. Wir haben also auf der einen Seite einen Priester, der wahrer Gott ist und kein Opfer für sich selbst nötig hat. Auf der anderen Seite haben wir eine Braut, die diesem Priester versprochen ist. Woher weiß ich, dass diese Braut dem Priester versprochen ist? Epheser 1, Vers 4. Wie er uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Wir kommen gleich noch dazu. Aber wir haben hier den Priester und hier die Braut. Die Braut ist alles andere als heilig und tadellos. Nun, wenn wir diese zwei Aspekte zusammenbringen, der sündlose Priester und die ihm versprochene Braut, sehen wir, dass Christus sich selbst für diese Braut gegeben hat. Warum hat er sich für diese Braut gegeben? Damit sie in Gemeinschaft mit ihm treten kann. Und das meint Paulus damit, wenn er sagt, damit er sie sich selbst verherrlicht darstellt, damit sie in Gemeinschaft mit ihm treten kann. Und das, ihr Lieben, wenn wir mal unser modernes Verständnis von Dating und Ehe einmal kurz beiseite packen und in die Geschichte damals eintauchen, wie es damals gewesen ist in dem orientalischen Verständnis, das ist die krasseste Liebesgeschichte, die es überhaupt gibt. Das ist wirklich die krasseste Liebesgeschichte. Man kann sich das so vorstellen, dass Gott der Vater seinem Sohn eine Braut verspricht. So war es in der damaligen Zeit ja gängig. Ja, Gott hat aus der Masse an Sündern, die eigentlich seine ewige Gerechtigkeit verdient haben, eine Braut auserwählt und sie seinem Sohn versprochen, Epheser 1,4. Diese Braut hatte aber absolut keine Möglichkeit, in Gemeinschaft mit ihm zu treten, weil er Gott ist. Sie ist befleckt, voller Tadel und unheilig. Jemand muss die Sünden dieser Braut wegnehmen, damit sie mit ihm vermählt werden kann. Und der Sohn auf der anderen Seite möchte seinen Vater verherrlichen und entschließt sich dazu, den Brautpreis zu bezahlen. Jemand muss den Brautpreis bezahlen, das war damals ebenfalls gängig. Nun wissen wir, dass das Blut von Böcken und Tieren die Sünden nicht wegnehmen kann. Was macht der Sohn also? Er entschließt sich dazu, vor Grundlegung der Welt auf diese Erde zu kommen und sich selbst als Opfer hinzugeben. Deswegen lesen wir zum Beispiel 2. Timotheus 1, Vers 9, dass er uns errettet hat und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade. Und jetzt hört genau zu, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Vor ewigen Zeiten hat Christus sich schon dazu entschlossen, für diese unheilige Braut sein Leben zu geben. Also Christus wird Mensch, er entschließt sich noch vor Grundlegung der Welt dazu, sein Leben für diese absolut unliebenswürdige Braut zu geben. Er wird Mensch, er lebt in völliger Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Er wird versucht wie wir, er leidet Hunger wie wir, er leidet Durst, er weint, er erlebt Verleumdung. Er schmeckt den Tod für uns. Und das alles, um diese Braut rein und heilig für sich selbst darzustellen, damit sie in Gemeinschaft mit ihm treten kann. Er bezahlt den Brautpreis, obwohl die Braut es alles andere als wert ist. Er kauft diese Braut frei und bereitet sie sich selbst verherrlicht dar. Die sein Feind war, ist jetzt seine Geliebte. Die mit der Sünde gehurt hat, gehört jetzt ihm allein. Die beschmutzt und verunstaltet war, wird nun verherrlicht dargestellt. Und das allein aus Liebe. Und genauso sagt Paulus in Vers 28, schaut mal in den Vers. Genauso sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Lieber Mann, unabhängig davon, was für Macken deine Frau hat. So wie Christus sich selbst aus Liebe zu seiner versprochenen Braut hingegeben hat, während sie noch befleckt und schmutzig war, bist du schuldig, deine Frau zu lieben. So wie Christus dich geliebt hat, damit du überhaupt in Gemeinschaft mit ihm treten kannst, sollst du deine Frau lieben. So spiegelst du in deiner Ehe die Liebe Gottes wider. So spiegelst du das Evangelium wieder. So bist du kein Abbild von Cäsar mehr, sondern du bist ein Abbild von dem König aller Könige. Und Paulus sagt hier, deine Frau zu lieben, bedeutet dich selbst zu lieben. Nun, was meint Paulus damit? Was meint er damit, wenn er sagt, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst? Diese Formulierung erklärt Paulus in den nächsten Versen. Schaut mal ab Vers 29. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. Christus nährt und pflegt seine Versammlung, das heißt sein Leib, seinen Tempel, seine Braut. Denn, Vers 30, wir sind Glieder seines Leibes. Denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Paulus erklärt hier jetzt also, kommend von der Stellvertretung Jesu für die Braut, dass diese Braut, die Christus erkauft hat, zu ihm gehört. Sie sind eine Einheit geworden. Sie sind ein Fleisch. Das hat Paulus bereits in Kapitel 2 erklärt, ihr müsst das nicht aufschlagen. Kapitel 2, Vers 14 bis 16, denn er, das heißt Christus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte, damit er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Deswegen kann Paulus sagen, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Und andersherum, wer seine Frau nicht liebt, der hasst sein eigenes Fleisch. Und dieses Verständnis ist zurückzuführen auf 1. Mose 2, was wir in der Schriftlesung gesehen haben. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Paulus erklärt hier also auf der einen Seite, wie Christus sich ein für alle Mal für die Braut hingegeben hat, dann aber wie er sie nährt und pflegt, weil sie ein Fleisch sind, weil sie vereint worden sind. Und genau das war in besonderer Weise der Anspruch für die Männer zur Zeit von Paulus, die oft kranke Frauen hatten, die links liegen gelassen wurden. Ich lese nur einen kurzen Hintergrundbericht vor. Ein Kommentator sagt über die Situation zur Zeit von Paulus Folgendes, ist ja eine andere Kultur gewesen. Von den Frauen, zu denen Paulus im Epheserbrief spricht, waren einige 15 Jahre alt und stillten ihr erstes oder zweites Kind mit Ehemännern, die 10 bis 30 Jahre älter waren als sie selbst. Andere waren 26 Jahre alt, das Alter, in dem eine Frau heute in den Vereinigten Staaten meistens zum ersten Mal heiratet. Und sie befanden sich, sagt er dann weiter, in einem schlechten Zustand mit Emphysem und chronischer Lethargie, nachdem sie ihr viertes oder fünftes Kind zur Welt gebracht haben. Und deswegen ermahnt Paulus die Ehemänner auch, ihre Kindsbräute aufopferungsvoll zu lieben, die oft jeden Monat eine Woche oder länger krank im Bett lagen, wegen Anämien oder anderen Gesundheitsproblemen. Die Frau zu lieben, wie ihre eigenen Leiber, bedeutet Aufopferung. Das bedeutete, dass sie stundenlang am Bett ihrer Frauen hing, sie versorgen mussten, sich um sie kümmern mussten. So sah die Liebe praktisch aus, weil sie eine Einheit geworden sind, weil sie ein Fleisch geworden sind. Und genauso sieht Liebe praktisch von unserem Herrn aus, der sich um die Gemeinde kümmert. Die Gemeinde ist sein Leib. Wir sind vereint mit Christus und er baut seit 2000 Jahren höchstpersönlich seine Gemeinde auf. Ja, Jesus selbst ist höchstpersönlich daran beteiligt, seine Versammlung zu bauen. Er hat sich einmal für sie hingegeben und er baut sie auf, ernährt und pflegt sie, weil sie sein Leib ist. Und dieser Akt der selbstlosen Liebe ist völlig losgelöst von der Frau. Erinnert euch daran. Dieser Akt der Liebe von Christus fing an, als wir noch seine Feinde waren. Und dieser Akt der Liebe hält an, obwohl wir jeden Tag aufs Neue anfangen, mit der Sünde zu spielen. Und genau so sollen die Männer ihre Frauen lieben. Nicht nur einmal, um die Frau um den Finger zu wickeln, bis sie Ja sagt am Altar. Nicht nur einmal, bis man endlich verheiratet ist, sondern durchgehend, weil sie ein Fleisch sind. Ja, es wäre völlig absurd, sagt Paulus, die eigene Frau nicht zu lieben, sobald man verheiratet ist, weil man gerade dann ein Fleisch geworden ist. Und Paulus macht das hier deutlich, man hasst sein eigenes Fleisch doch nicht, in der Regel. Und genauso soll man seine eigene Frau nicht hassen, weil sie genauso zum eigenen Fleisch gehört. Auf diese Weise sollen wir Männer unsere Frauen lieben, uns um sie kümmern, sie versorgen, sie stärken, sie zurüsten, weil sie unser eigenes Fleisch sind. Und wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, dann haben wir gesehen, bei den Frauen, dass ihre Unterordnung unabhängig von ihren Ehemännern ist. Sie unterordnet sich als dem Herrn, weil sie weiß, was Christus für sie getan hat, weil sie weiß, dass sie Gott gefällt, unterordnet sie sich gerne. Und genauso haben wir bei den Männern gesehen, dass ihre Liebe völlig losgelöst von der Frau ist. Christus hat seine Braut geliebt, bevor sie heilig, untadelig und rein war. Er hat sie geliebt und sich selbst für sie hingegeben und nährt und pflegt sie seitdem wie seinen eigenen Leib, weil sie eine Einheit sind. Sowohl Mann als auch Frau können ihre Unterordnung oder Liebe nicht abhängig vom Partner machen. Natürlich kann man das Leben in großer Hinsicht erleichtern, aber in erster Linie sind beide es schuldig, sich ihren Mann zu unterordnen oder ihn zu lieben, nicht weil der Partner so toll ist, sondern um des Herrn willen, um ihn wiederzuspiegeln. Und jetzt abschließend habe ich noch einen letzten Gedanken. Und ich denke, das fasst diesen ganzen Text sehr gut zusammen. Und dieser Gedanke hat mich selbst in der Vorbereitung völlig überwältigt. Und ich glaube, dass das die Predigt zusammenfasst. Also wenn ihr bisher noch nicht überzeugt seid von allem, was ich gesagt habe, dann hört bitte jetzt besonders zu, ist Endspurt. In Vers 31 hat Paulus ja 1. Mose 2, Vers 24 zitiert. Und er hat gesagt, dass dieses Geheimnis, was in 1. Mose 2, Vers 24 ist, also dass der Mann seine Frau, Familie verlassen wird und der Frau anhängen wird und sie werden ein Fleisch sein, dass dieses ein Geheimnis ist. Und er sagt, dieses Geheimnis ist groß. Und er deutet es auf Christus und die Gemeinde. Nun habe ich eine Frage. Was war zuerst da? War zuerst Gottes Idee mit der Ehe da? Oder war zuerst der Ratschluss Gottes des Evangeliums da? Wer traut sich die Antwort zu geben? Was war zuerst da? War zuerst der Heilsratschluss da? Oder zuerst der Plan Gottes, wie er geoffenbart ist in 1. Mose 2, Vers 24, mit der Ehe da? Mit anderen Worten, ich formuliere die Frage mal anders, hat Gott seinen Heilsratschluss an der Ehe orientiert oder hat er die Ehe eingeführt, damit wir das Evangelium in ihrer Tiefe verstehen? Das Erste, ne? Thomas sagt das Erste. Und die Antwort ist richtig. In 1. Petrus 1, Vers 20 lesen wir davon, ihr müsst das nicht aufschlagen, könnt ihr gerne, wenn ihr das zu Hause nachhört, nachprüfen, lesen wir davon, dass Christus bereits vor Grundlegung der Welt als geschlachtetes Lamm vorherbestimmt wurde. In Titus 1, Vers 2 lesen wir davon, dass Gott bereits vor Grundlegung der Welt das ewige Leben verheißen hat. In Epheser 1, Vers 4 lesen wir davon, dass Gott bereits vor Grundlegung der Welt eine, ich nenne sie jetzt einfach, Braut erwählt hatte. Wir können auch sagen Gemeinde, die Herausgerufenen, aber Paulus gebraucht das hier synonym, er hat eine Braut erwählt. Und in 2. Timotheus 1, Vers 9 lesen wir davon, dass Gott uns bereits vor ewigen Zeiten Gnade durch Christus gegeben hat. Also es gibt sehr viele Stellen, die zeigen, das Evangelium stand bereits vor Grundlegung der Welt fest. Mit anderen Worten bedeutet das also, dass Gott die Ehe ins Leben gerufen hat, damit wir das Evangelium in ihrer Tiefe besser verstehen. Und deshalb deutet Paulus diese Stelle hier in Epheser 5, Vers 31 auch auf Christus und die Gemeinde. Deshalb betont er, und jetzt lassen wir die ganze Predigt nochmal Revue passieren, deshalb betont Paulus auch in dem ganzen Text immer und immer wieder, was Christus für uns getan hat. Dass man sich als dem Herrn unterordnen soll, dass man lieben soll, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und so weiter. Das heißt, sowohl Mann als auch Frau, wenn ihr euren Rollen nachkommt, und das ist das Allerwichtigste in diesem Predigtext, wenn ihr euren Rollen nachkommt, die Gott euch gegeben hat, spiegelt ihr das Evangelium wider. Ihr verkündigt das Evangelium. Ihr verkündigt das, was der Herr für die Gemeinde getan hat. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass ihr das Evangelium schmälert, wenn ihr es nicht tut. Und das ist das Schreckliche. Genau deshalb fasst Paulus auch in Vers 33 zusammen, schaut mal in den Vers, doch auch ihr. Er erklärt erstmal, dass dieses Geheimnis groß ist und dass es auf Christus und die Gemeinde zu deuten ist. Und dann sagt er, doch auch ihr, ein jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Und ihr Lieben, deswegen sagte ich auch, dass dieses Verständnis nur jemand teilen kann, der den Heiligen Geist hat. Jemand, der nicht den Heiligen Geist hat, wird immer das moderne Verständnis über das Evangelium stellen. Das ist die neue christliche Haustafel, die Paulus hier präsentiert. Das ist die Haustafel, die Christus zentriert in der Ehe lebt, die in völliger Hingabe auf den Herrn vertraut und zu seiner Ehre lebt. Ja, Christus hat jedes Reich dieser Welt völlig entblößt. Er hat die finsteren Mächte entwaffnet, er hat den Fürsten dieser Welt besiegt und er ist der König aller Könige. Das ist gar keine Frage. Er hat eine neue Haustafel verordnet. Und das, was wir hier heute gesehen haben, ist die Haustafel in der Ehe. Eine Haustafel, die nicht mehr von Unterdrückung und Ausnutzung lebt, sondern eine Haustafel, die auf Christus schaut. Auf den Christus, der der Heiland des Leibes ist. Auf den, der sich selbst als Brautpreis gegeben hat. Auf den, der sich liebevoll um seine Braut kümmert. Der Auftrag an die Christen dieser Welt ist, ihn auf dieser Erde hier zu repräsentieren. Und das ist Paulus seine Absicht mit diesem Text, mit dem ganzen Abschnitt bis Kapitel 6, Vers 9. Indem wir seinem Vorbild nachahmen, werden wir ihn in der Ehe widerspiegeln. Indem wir ihn nachahmen, verkündigen wir seinen Sieg. Und ich will euch eine Hausaufgabe mitgeben. Lest euch mal den Text bis Kapitel 6, Vers 9 vor und achtet mal darauf, wie oft Paulus den Bezug zu Christus macht. Und darin wird deutlich, dass Paulus seine Absicht hier ist, dass wir Christus widerspiegeln sollen. Ja, das ist die Essenz oder die Theologie für das Miteinander in der Ehe. Und es gibt viele gute Bücher, die helfen, wie das im Detail praktisch aussehen kann. Und vielleicht seid ihr heute hier hingekommen und habt erhofft, dass ich euch hier sind 5 Tipps, wie ihr eine glückliche Ehe führen könnt. Tut mir leid, das gibt's heute nicht. Und ich glaube, dafür würde die Zeit auch nicht ausreichen. Aber das, was wir uns heute angeschaut haben, ist das Fundament. Und es gibt gute Bücher, Der vorbildliche Ehemann von Stuart Scott oder Die tugendhafte Ehefrau von Martha Peace, die das im Detail beschreiben, wie das aussehen kann. Das sind sehr gute Standardwerke. Aber bei allem, was man tut, bei allem, was man sich vornimmt, muss es auf diese grundlegende Wahrheit zurückkommen. Das ist die Essenz der neuen christlichen Haustafel. Das ist das Fundament für jede Veränderung im Leben. Und ich möchte deshalb auch nur diese eine Anwendung mitgeben. Ich meine, es gab viele Anwendungen. Ja, ihr Männer liebt eure Frauen, ihr Frauen unterordnet euch euren Männern. Es gibt unendlich viele Anwendungen. Aber die Essenz von diesem Text ist, wenn du als Mann oder Frau Christus ähnlich leben willst und Veränderungen in deiner Ehe haben willst, wenn du Christus ähnlich sein möchtest, wenn du lernen willst, wie du dich unterordnest, wenn du lernen willst, wie du deine Frau liebst, dann zeigt dieser Text hier auf, dass kein Weg an Christus vorbeiführt. Jede Heiligung, jede Veränderung und jede Christusähnliche Eigenschaft wird allein dadurch kommen, dass dein Herz mit Christus erfüllt ist. Und wenn du das auslebst, wenn du mit dieser Einstellung in die Ehe gehst, dann bist du ein Abbild von Christus. Dann bist du ein Abbild von einer neuen Politik. Und du wirst ein Abbild von dem König aller Könige. Amen.